Am Montag hatten wir ja den 1. Februar und dann ist ja auch immer der Monatsspruch mit angegeben. Und der Monatsspruch hat mich doch getroffen, mich persönlich selbst. Und ja, es ist ein Thema, über das schon viel geredet wurde. Ob es was Neues zu sagen gibt, weiß ich nicht. Aber das, was mich da bewegt hat, will ich dann auch gern sagen. Sascha, ich habe mich geirrt, ich weiß nicht, Markus, nicht Lukas. Markus 11. Die Verse stimmen aber so. Ich lese uns mal den Vers auch im Zusammenhang. Und zwar geht es darum, dass Jesus auf dem genau, da steht er, alles klar. Im Zusammenhang, und zwar steht es so, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Er geht an einem Feigenbaum vorbei, sucht etwas zu essen und findet keine Frucht. Und dann sagt Jesus, von dir soll nie wieder jemand essen, auf dir wachse nie wieder eine Frucht. Und als die Jünger mit Jesus am nächsten Tag vorbeigingen, ist der Baum erstorben. Oh, wie geht das? Von einem Tag zum anderen, ein grüner, voll saftig im Saft stehender Baum, von einem Tag zum anderen verdorrt. Und dann sagt Jesus, das ist gar nicht so schlimm, wenn ihr glaubt, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und jetzt lese ich uns den Abschnitt, um den es geht. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaube, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Und das ist jetzt der Wochenspruch. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangen werdet. So wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Seit Menschengedenken ist Gott mit dem Menschen in Gespräch. Wenn wir die ersten Kapitel der Bibel lesen, hat Gott angefangen, mit Adam und Eva zu sprechen. Wir wissen dann, wie das auch ausging, dass Gott auch da dann eben nicht nur mit heilsamen Worten eben gesprochen hat, sondern auch ein sehr ernstes Wort gesprochen hat, die Menschen aus dem Paradies verwiesen. Gott hat dann mit Noah gesprochen. Wir lesen nicht vorher, dass Noah irgendwie mit Gott im Gespräch war, dass Noah das Gebet gesucht hat, sondern Noah war ein Mensch, der mit Gott in Verbindung stand, aber Gott war es, der zu ihm gesprochen hat. Gott hat zu Abraham gesprochen. Gott hat zu Mose gesprochen, als Mose überhaupt nicht damit gerechnet hat, hat Gott ihn berufen. Und wenn wir von einem Menschen über etwas vom Gebetsleben wissen, dann ist es Mose. Schon sein erstes Gespräch dort am Dornbusch: Ja, was du von mir willst, das geht nicht. Such dir einen anderen, ich kann nicht, ich will nicht. Und wenn ich schon wollte, was werden die anderen sagen? Und so hat Mose mit Gott schon am Dornbusch Gespräche geführt, die eben nicht im vollen Einklang waren. Und wie oft, wenn wir die Geschichte Israels kennen, wie oft hat Mose mit Gott gerungen? Da war nicht viel zu lesen von Anbetung und von Ehre. Nein, da war vielmehr immer: Ach Herr, dieses Volk. Und als es mit diesem Volk dann so weit war, dass Gott gesagt hat: Jetzt habe ich endlich die Nase voll, ich will dieses ganze Volk vernichten, weil sie sich weder von dir noch von mir leiten lassen, da ist es Mose: Herr, denke doch, du der Ewige, du, der dieses Volk berufen hat, was werden wohl die Heidenvölker sagen? Seht euch diesen Gott an. Was ist das für ein Gott? Der fängt etwas an und kann es nicht zu Ende bringen. Der führt das Volk aus Ägypten und lässt es dann in der Wüste umkommen, weil er nicht in der Lage ist, zu Ende zu bringen, in das Land zu führen. Und Gott lässt sich auch auf solche dringlichen Bitten ein. So könnten wir mit den Beispielen und den Vorbildern des Neuen Testamentes fortfahren. Und ich denke, das, was uns als Christen das wichtigste Gebet ist, ist eben das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Und anhand dieses Gebetes, weiß ich nicht, wer es mal gemacht hat, jedenfalls ist uns das so bewusst, hat das Gebet so mehrere Stufen. Einmal geht es um die Anbetung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also wird Gott verherrlicht, Gott geehrt. Dann geht es darum, dass wir Gott danken, ihn loben, dass wir ihn natürlich auch mit unseren Bitten kommen dürfen, unser täglich Brot gib uns heute, dass wir mit unserer Schuld zu ihm kommen dürfen, vergib uns unsere Schuld. Und letztendlich auch dieses dann wieder die Fürbitte, die hat man dann auch nicht vergessen. Und zum Schluss doch wieder dieser rühmende Abschluss: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Paulus schreibt an Timotheus etwas anderes. Und das gilt nicht nur Timotheus, sondern das gilt auch der ganzen Gemeinde. Paulus schreibt: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Hat Paulus keine Ahnung? Kennt er das Vaterunser nicht? Kennt er die Reihenfolge, die Jesus selbst festgelegt hat, nicht? Und ich denke mal, auch uns geht es in erster Linie in unseren Gebeten darum, dass wir Gott, wenn wir es ernst meinen, auf das Wort, das wir gelesen haben, eine Antwort geben. Und dass wir dann auch viele, viele Bitten haben. Und wir haben auch einmal ein ganzes Gemeindewochenende damit verbracht, dass wir uns über das Gebet oder mit dem Gebet beschäftigt haben, um das erhörliche Gebet, das Erhören eines Gebetes. Und wenn wir den Zusammenhang aus dem Text jetzt lesen, dann müssen wir vielleicht sagen, aus unserer Erfahrung, naja, Jesus, was du uns da versprochen hast, wir haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Wir haben schon vieles gebetet. Wir haben dir auch vertraut, dass du es ausrichten kannst und dass du es tun kannst. Und dennoch sind viele Dinge ganz anders gelaufen, als wir uns das gedacht haben. Und wenn du sagst, Jesus, wenn uns der Berg da im Wege ist und wir den einfach nicht mehr sehen wollen und sagen, heb dich weg und sei an der Seite, dann wird es geschehen. Wenn wir nur das glauben, dass du das kannst. Solche Gebetserfahrungen oder Erhörungen habe ich noch nicht erlebt. Warum? Zunächst geht es darum, dass Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Und dann kommt die Sache schon ein bisschen anders rüber. Wäre das wirklich im Interesse Jesu und im Interesse der Welt, unserer Mitmenschen, wenn uns einfach ein Berg stört und wir wollen ihn weghaben und die anderen möchten ihn gerne sehen? Wenn wir nur auch daran denken, Landwirte, Kleingärtner, wie oft haben sie während Trockenperioden um Regen gebetet? Und am selben Tag, vielleicht zur selben Zeit, haben andere gebetet, ach Herr, schenke uns für diesen Tag noch schönes Wetter, du weißt, dass wir ein Fest feiern wollen und wir sind darauf angewiesen, dass wir draußen sein können, wir brauchen Sonnenschein. Ist das nicht so? Ist doch ganz normal so. Die Wünsche und Begierden der Menschen sind immer auf die Situation eingestellt oder angepasst, in der jeder Mensch steht. Und darum ist es gut, solche Dinge einfach Gott zu überlassen und ihm zu vertrauen, dass er es gut macht. Wie singen wir es im Erntedanklied? Er sendet Tau und Regen und Sonn und Mondenschein. Gott hat den Überblick, er macht das schon richtig. Das heißt aber nicht, dass wir nicht wirklich auch um solche Dinge, wenn es nicht nur um meine persönlichen, sondern vielleicht auch um gemeindliche Dinge geht, dass wir Gott auch da bitten dürfen. Und wir haben es auch schon wirklich erlebt, dass in klimatischen Dingen plötzlich etwas ganz anderes war. Als meine Eltern Silberhochzeit hatten, da hatten wir eine regelrechte Periode, Regenperiode, mitten im Juni. Am 25. hatten die ihre Silberhochzeit. Waren viele Gäste geladen, im Haus war kein Platz, wir mussten auf den Hof ausweichen. Und da sagte dann die Nachbarin, na dann wollen wir doch mal sehen, was der Heider dem lieben Gott wert ist in all dem Regen. Das war so, hat sie wirklich so gesagt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, vormittags um 10 ließ der Regen nach, die Sonne kam durch, bis abends um 22 Uhr war alles trocken und schön und dann fing das wieder an zu regnen, hat wieder weiter geregnet. Also Gott kann auch in solchen Situationen seine Macht beweisen. Auch da denke ich mal, ist das ein ganz normales Anliegen, wenn wir das auch so vor Gott bringen. Aber im Namen Jesu beten, das ist für uns ganz sicher und ganz wichtig, ist, wenn es um das Reich Gottes geht. Wenn wir darum bitten, dass Gott Gemeinde baut, dass Jesus Gemeinde baut. Das sind alles so Voraussetzungen, die uns bewusst sind. Aber den Zusammenhang aus dem Wochenspruch, aus dem Monatsspruch, ist mir doch etwas aufgegangen, was ich so noch nie gesehen habe. Wir kennen alle die Aussage Jesu, wo er sagt, wenn du zum Altar gehst und du am Altar stehst und wirst eingedenk, dass dein Mensch oder irgendein Mensch etwas gegen dich hat, geh hin und versöhne dich mit ihm. Hier steht aber nun, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Und das genau ist das, was im Sinn Jesu ist, im Namen Jesu. Jesus, als er sein letztes Gebet als Mensch verrichtet hat, unter Schmerzen am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da geht es um Vergebung. Und Jesus sagt uns, wenn du stehst und betest, oder auch wenn du kniest und betest, oder wenn du krank bist und liegst und betest, ich denke, die Körperhaltung ist gar nicht das Vorrangige, wobei auch ein sicherer Ausdruck in der Körperhaltung zum Ausdruck kommt, eine Einstellung. Aber wichtig ist überhaupt, dass wir mit Gott reden und mit ihm beten, weil wir darauf angewiesen sind. Gott ist nicht auf unser Gebet angewiesen, ob wir ihm die Ehre geben oder nicht. Er bleibt und ist Gott. Ob wir ihn akzeptieren oder nicht, ob wir sagen, naja, dieser alte Mann da oben, der hat sowieso keine Ahnung von unserer Welt. Er ist es, der die Geschicke der Welt auch in unserer Zeit in seiner Hand hält. Und wenn uns das bewusst ist und wir mit diesem Herrn reden. Wir dürfen mit ihm reden. Er hat es uns als Menschen zugestanden. Jesus sagt sogar, dass wir Vater zu ihm sagen dürfen und wie mit einem Vater reden dürfen. Und jetzt sagt Jesus hier, wenn du betest, dann vergib du, wenn du etwas gegen einen hast. Bin ich, sind wir, bist du mit jedem Menschen im Einklang, im Einvernehmen? Oder wie viel haben wir gegen Menschen in uns, die uns einmal Unrecht getan haben, wo wir meinen, sie sind schuldig geworden an uns, an unserem Leben, haben uns negativ beeinflusst in unserem ganzen Werdegang. Und wenn ich so bin ja nun nicht mehr ganz jung. Wenn ich so zurückblicke, gibt es doch einige Menschen, die mir schwer zu schaffen gemacht haben, und es stößt mir immer wieder auf. Das, was wir erlebt haben, können wir nicht so ohne weiteres mit einem Handstreich abtun. Das wird nichts. Und für mich war das so ganz neu und ganz klar: wenn wir wirklich erhörlich beten wollen, wenn wir das als Voraussetzung nehmen, Gott muss ja unser Gebet erhören, dann ist das eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir mit Gott im Reinen sind. Und Gott macht diese Verbindung von sich zu uns, von uns zu ihm, abhängig von der Verbindung ich, mein Nächster. Dann vergib ihm, damit dein Vater dir vergibt. Und dann, wenn dieses Verhältnis zwischen mir und Gott und zwischen mir und meinem Nächsten in Ordnung ist, dann ist das eine ganz andere Basis, wo ich bete und wie ich bete. Wir kennen alle das Gleichnis, wo Jesus von dem Schalksknecht spricht, der nicht vergeben wollte, der zum Schluss wieder alles bezahlen musste. Und auch im Vaterunser sagt Jesus das ganz deutlich: Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und es ist eine ganz bewusste Willensentscheidung. Es ist eine wirklich bewusste Willensentscheidung, wenn ich dem vergebe, gegen den ich oder der etwas gegen mich hat. Und ich spreche jetzt mal von mir. Wie euch die Jacke passt, müsst ihr selber entscheiden. Ich habe damit absolute Schwierigkeit, wenn ich so die ganze Entwicklung in unserem Land sehe. Paulus schreibt: Betet für die Obrigkeit. Und Paulus hatte zu seiner Zeit kein leichtes Leben unter der Obrigkeit. Also da können wir schon erstmal nicht sagen, dass die Zeiten zu Paulus Zeiten waren ganz anders und viel besser. Nee, Paulus lag im Kerker. Seine letzten Tage, als er das an Timotheus geschrieben hat, da wusste er, dass er nicht mehr aus dem Kerker rauskommt. Lebend rauskommt. Und wenn ich so die Entwicklung sehe und die Entscheidungen mir vorstelle und durchdenke, dann ist das für mich schon ein Kampf, zu sagen: Gott, hilf mir, dieser Regierung zu vergeben, und hilf mir wirklich, für diese Regierung einzustehen und für sie zu beten. Ich habe meine Probleme damit. Und wenn ich hier stehe, dann ist das wirklich auch ein Wort, das mir ganz persönlich gilt. Ja, Paulus schreibt es an Timotheus, betet für alle Menschen. Dann hören wir solche Sachen wie Silvester in Köln. Dann lesen wir, ich weiß nicht, wer es gelesen hat im Kalender, oder heißt es in der Zeitung gelesen, während ich diesen Artikel schreibe, wurden im Berliner Heim gerade 30 Christen krankenhausgeschlagen von Moslems, weil sie Christen sind. Vergeben. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Und das Schlimmste und der schlechteste Trugschluss wäre, wenn wir sagen, naja, das können wir sowieso nicht, also beten wir nicht mehr. Wir sollten uns schon darum bemühen und auch von Jesus die Kraft erbitten, auch da zu vergeben, wo es uns, wo es mir persönlich wirklich schwerfällt, wo es Kampf ist. Und nicht nur so einfach zu sagen, naja, ich vergebe das schon mal, sondern das ist dann eine Herzenssache. Und darum ist mir dieser Spruch so sehr wichtig geworden, weil er mir etwas sagt, wie ich wirklich dann auch erhörlich beten kann. Alle anderen Gedanken, die wir vielleicht mit hineinknüpfen, sind alles abwegige Gedanken. Gott erwartet von uns, dass wir ein sauberes Verhältnis zu unseren Mitmenschen haben, dass wir in seinem, so wie Jesus, in seinem Sinn leben, vergeben und dann auch in seinem Sinn beten. Auch für die Feinde beten. Auch für die, wo es uns schwerfällt. Gott hat uns dieses wunderbare Geschenk des Gebetes gegeben. Und darum wollen wir es auch nicht unterdrücken. Noch etwas habe ich gefunden in einer Zeitschrift. Es sind drei kurze Sätze, die ich aber zum Schluss noch lesen möchte und jeder möge sich da selbst prüfen. Wie viele Besucher zur Bibelstunde kommen, zeigt an, wie populär die Gemeinde ist. Oder besser gesagt, wie wichtig mir die Gemeinde ist. Wie viele Besucher zum Gottesdienst kommen, zeigt an, wie populär der Pastor ist. Nun haben wir keinen Pastor, aber es geht auch so, kommt trotzdem Gäste. Aber wie viele in die Gebetsstunde kommen, zeigt an, wie populär Christus ist. In einer Gemeinde wurde die Gebetsstunde abgesagt, weil sowieso keiner gekommen ist. Und dann trifft einer vom Gemeinderat eine alte Frau, eine alte Schwester und fragt sie, wo kommst du denn her? Na, ich komme von der Gebetsstunde. Na, wieso? Die haben wir doch abgesagt. Wer war denn noch da? Na, Jesus war da und ich war da. Ist es uns bewusst, wie wichtig Gebet ist? Amen.